Hallo liebe Leute, hallo liebe Batessis. Hier sind Dörte und Uta. Herzlich willkommen an der Batess. Dörte, wie geht's dir heute?
Hallo liebe Uta, sensationell.
Sensationell? Das ist doch gelogen. Das kann gar nicht sein.
Doch, stimmt. Ich war beim Friseur.
Ja gut, daran mag's liegen. Daran mag's liegen. Das ist natürlich schön. Ja, das hilft natürlich in der Tat, ne? Wenn man in den Spiegel guckt und sagt, ey, ich sehe gut aus.
Ja, aber total. Das Selbstbewusstsein ist gleich mal 10 Zentimeter gewachsen.
Auch ja, physisch. Wunderbar. Wunderbar.
Aber heute soll es nicht um Friseure gehen, gell?
Nee. Also es darf natürlich immer um Friseure gehen. Ist ja auch so ein Frauenthema, Liebe- und Hassthema. Aber nee, heute soll es mal nicht um Friseure gehen. Heute wollen wir uns ja tatsächlich mal der Kulinarik zuwenden. Finde ich total toll.
Genau, genau. Andere sagen Essen, andere sagen Ernährung. Alles meint denselben Unstand, sich Nahrung zuzuführen. Und dann sind wir heute beide auch mal zu zweit, ne?
Ja, du, und das ist total wunderbar, ehrlich gesagt. Also wir haben natürlich fantastische Gäste immer, aber wir zwei dürfen uns ja auch mal selbst genug sein. Und heute steht ja auch das Thema im Vordergrund und ich freue mich mega drauf. Also ich bin ja ein absoluter Kulinarik-Fan und Koch-Fan und Essens-Fan und Lebensmittel-Fan und freue mich da super drauf.
Du, geht mir genauso. Wir haben immer schon beide gerne gegessen und uns interessante Sachen zugerufen, zugeschickt und getestet. Deshalb wird das heute eine Profi-Austausch, glaube ich, hier.
Naja, also so weit möchte ich nicht gehen. Oh Gott, ich glaube, jeder Hobbykoch in Deutschland meint, er wäre ein Profi und macht die beste Bolognese auf der ganzen Welt. Aber es ist ja auch ein Thema, was die Corona-Zeit jetzt tatsächlich ja nochmal intensiviert hat. Ne? Und ich finde das ja wunderbar, dass die Menschen sich dem Kochen zugewandt haben. Ist ja auch ein bisschen naheliegend. Ne? Also es ist ja Entertainment, man ist beschäftigt, bietet einen totalen Lustgewinn. Und ein Kilo gewinnt natürlich auch. Also wobei ich muss sagen, nein, wirklich, trifft auf mich nicht zu. Warum auch immer. Vielleicht, weil ich besser kaue seit Neuestem oder weil ich mich auch einfach viel mehr bewege, als jetzt natürlich, wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze. Und das ist nicht eingetroffen, Gott sei Dank. Also Genuss ohne Reue, kann ich sagen.
Bei mir ein bisschen anders. Ich habe ein bisschen zugenommen, aber ich mache viel Bewegung und Sport, sodass ich mir jetzt keine Sorgen mache. Das wird schon alles wieder so langsam, jetzt wo das Wetter gut wird. Ich kann einsteigen mit ein paar Daten und Fakten, weil ich habe natürlich recherchiert.
Zukunftsinstitut. Ja, hau raus.
Cool. Ja, also Zukunftsinstitut, Ernährungsforscherin Frau Rützler. Mhm. Und sie sagt, vor der Krise spiegelte das Essen unser gesellschaftliches Tempo wider. Und wir waren oftmals wohl als Gesellschaft auch sehr spontan unterwegs und es ist immer individueller geworden. Mhm. Und mit allen Facetten von Essen, die man sich nur vorstellen kann. Ja. Mhm. So, und jetzt heute, und du hast es ja eben schon gesagt, ist das Essen in der häuslichen Gemeinschaft, oh Wunder, wieder mehr geworden. Und das Essen stabilisiert scheinbar auch tatsächlich die Familien wieder.
Oh ja.
Weil man tatsächlich eine Struktur für den Tagesablauf hat, weil die Menschen auch tatsächlich dann bewusst miteinander zusammensitzen. Und die Bedeutung des Essens in dem Tag hat auch zugenommen. Weil, wie du eben schon sagtest, auch die Freude am Essen tatsächlich nochmal anders ist als vorher. Man ist bewusster, man achtet mehr drauf und man freut sich auch drauf, weil es dann doch auch anders vorbereitet wird.
Ja, und mangels Alternativen an Freuden natürlich.
Ja, natürlich, absolut. Mhm. Aber also die Menschen dieser Studie haben zurückgegeben, dass es für sie oft auch ein Erlebnis ist, dass es auch der Koch zelebriert und es fast meditativ findet, diese Vorbereitung zu machen.
Kann ich bestätigen, ja.
Und dann kam also in meinem Freundeskreis auch so ein bisschen so diese Kommentierung, ja, ist ja der letzte Genuss, den ich noch haben darf, so ungefähr. Alles andere ist da jetzt schon verboten.
Ja.
So, dann fand ich noch spannend die Frage an diese Forscherin, was für ein Umgang mit Essen dann anders geworden ist. Und es ist tatsächlich so, dass die Menschen noch mehr auf die regionale Ware Wert legen und darauf auch achten. Unsere Wochenmärkte, auch tatsächlich die Angebote, die Bauern und Biomärkte haben. Und dass der Umgang mit den Resten auch besser geworden ist. Also dass die Menschen,
das ist toll.
Ja. Genau, tatsächlich auch weniger wegschmeißen. Dann habe ich hier noch in einer anderen Studie von der Forsa gefunden, dass die Menschen behaupten, sie hätten Vorräte, die eine Woche halten, sagen 33%. 2 Wochen Vorräte haben die Menschen zu 37% und 3 Wochen Vorräte haben 17% und 82% der Menschen haben keine andere Einstellung zu Vorräten. So, das heißt, dass am Ende 80% der Menschen die Läden leer gekauft haben müssen, weil die anderen haben verstanden, dass sie das nicht machen müssen.
Ah, verstehe. Okay, jetzt verstehe ich die Zahl besser. Oh, das, na gut, das ist ja gut. Sind immer noch 18% zu viel, aber ja. Ist nicht so schlimm, wie ich dachte.
Und bestätigt ist, Mehl, Hefe, Linsen und Nudeln waren die Waren, die am meisten gefragt waren in der ersten Krisephase. Aber das wussten wir ja schon.
Gut, wundert mich dann auch nicht, dass dann die Kilos nach oben gehen.
Ja, genau. Absolut.
Bleibt alles gerne auf der Hüfte hängen. Ah, interessant. Das hätte ich tatsächlich gedacht. Aber ja, ich muss sagen, interessanterweise, ich bin ja jetzt gerade in Hamburg und habe mich sehr auf die fantastischen Takeaways hier gefreut und habe das Original jetzt in den letzten 10 Tagen einmal in Anspruch genommen und habe ansonsten immer gekocht und hatte dann auch Gäste und habe das total genossen, weil man hier aber auch ganz wunderbar die tollsten Lebensmittel einkaufen kann, muss man sagen. Und auch gerade so im Bio- und veganen Bereich unfassbar tolle Alternativen angeboten werden. Aber gut.
Ja, es ist wahrscheinlich auch noch unterschiedlich von Generation zu Generation. In die Tiefen bin ich jetzt nicht mehr eingestiegen, logischerweise. Ich wollte ja auch die Hörerschaft hier nicht so sehr mit Zahlen
bombardieren,
hätte ich jetzt was gesagt. Aber ja. Fand ich so als Einstieg mal ganz spannend.
Ja, total. Ich habe mal in Zusammenhang mit Wohnungen kaufen und einrichten. Und da hieß es, dass die Architekten davon ausgehen, dass langfristig es einen Trend gibt, der sagt, dass das Kochen ausstirbt, ne, das selber Kochen. Und entsprechend bauen die heutzutage offene Wohnküchen, die so dimensioniert sind, dass man da noch eine Mikrowelle reinstellen kann, um irgendwelche Convenient Food aufzuwärmen und das war's. Und das wundert mich natürlich total, weil ja schon seit Jahren und Jahrzehnten das Thema Kochen ein Riesenthema ist im Fernsehen und Bücher und Zutaten aller Art und so weiter. Aber die Baubranche, die glaubt da nicht dran. Interessant, ne? Weil das ist ja ein Riesending. Also ich meine, ich träume ja schon, seitdem ich angefangen habe zu kochen, davon eine richtig geile, super tolle Küche zu haben. Schön groß mit allem Schnick und Schnack. Aber das scheinen die so gar nicht vorzusehen. Also muss man vielleicht doch wieder in den Altbau ziehen.
Also Uta, so ganz glaube ich denen das noch nicht. Das ist ja vielleicht deren Einschätzung. Aber ich habe echt so viele Freunde, die sich eine Megaküche auch jetzt kürzlich erst da haben reinbauen lassen vor der Krise. Ich habe dann auch so Statements in der Presse wahrgenommen, die ich extrem cool fand. Das eine war, die Küche von heute ist der Porsche von gestern. Mhm. Also mit anderen Worten, je schöner deine Wohnküche ist und je mehr Equipment sie hat und je mehr ausgestattet und je mehr Raum, umso, sag ich jetzt mal, bewunderter werden die Hausbesitzer oder Wohnungsbesitzer. Und wenn man dann hier so durch Frankfurt läuft, gibt's ja auch wirklich x richtig Top-Küchenstudios, wo ich auch immer Menschen drin sehe, wenn ich da vorbeigehe. Also ist so die andere Seite. Und dann kenne ich natürlich die ganzen Supergriller, die schon mindestens 5 Seminare bei Weber gemacht haben und das Mega-Grill-Equipment vor der Haustür stehen haben.
Der hätte Ines Imdall wahrscheinlich jetzt auch noch spannende Beiträge zum Thema Grillen. Da greifen ja ganz archaische Dinge, also insbesondere im Mann, ne? Also würde ich jetzt mal sagen, Thema Feuer machen und Co. Aber es schmeckt ja auch gut. Also das ist natürlich auch ist ja auch Eventkochen, ne? Muss man sagen. Meine Eltern waren da eine Zeit lang in Montevideo und da hatte ja jedes Haus so eine offene Küche im Garten mit so einem riesigen Grill mit dem Asado. Mit so einem kleinen Kaminchen und da musste man erstmal richtig Holz anbrennen und das wurde dann immer unter diesen Grill geschoben und da wurden dann diese riesigen Fleischflanschen draufgelegt. Das ist ja heute auch eigentlich total absurd. Aber das war immer schön, ne? Und dann war man halt draußen und dann ist das so vor unseren Augen konnte man das dann oder vor den Augen der Gäste konnte man das dann zubereiten und das hat natürlich schon einen ganz besonderen Flair. Das ist wirklich total ja, schön. Aber es ist ja wirklich irre, was es heutzutage an Gerätschaften auch inzwischen gibt. Ne?
Was hast du denn so?
Na, ich bin, glaube ich, ziemlich simpel ausgestattet. Was ich wahnsinnig wichtig finde, ist tatsächlich jetzt eine gute Pfanne. Das ist ja eine Wissenschaft für sich. Und ich habe jetzt tatsächlich davon Abstand genommen, beschichtete Pfannen zu haben, also Teflon und so weiter, weil das ist ja nicht besonders gesundheitsförderlich. Und deswegen bin ich auf reine Stahlpfannen übergegangen. Und die sind natürlich ein bisschen schwerer, die muss man einbrennen, das ist ein bisschen Theater, aber die werden wesentlich heißer. Und deswegen kann man da natürlich viel toller drin anbraten und es ist halt auch einfach gesünder.
Ich finde ja so verschiedene Kasserollen für den Herd auch super wichtig, dass man da mal so ein schönes Hühnchen oder Fisch so richtig schön in so eine Kasserolle reinstellen kann.
Schön Deckel schmoren.
Drauf, bleibt schön die schön schmoren und auch wirklich slow cooking, 6 Stunden im Ofen für so eine Gans
oder absolut.
So, das finde ich schon immer schön.
Dann habe ich natürlich einen Zauberstab, also das finde ich auch mega wichtig, es wird ja viel püriert. Ich habe auch, aber das ist mehr so aus meinem Gesundheitsding heraus getriggert, einen Entsafter, einen riesigen Entsafter, einen richtigen Profi-Entsafter. Ich habe nämlich die Saftbude auf dem Markt befragt, was die denn für einen Entsafter haben.
Ach nein, um selbst Konkurrenz zu machen da zu Hause.
Ich hatte einen Entsafter, der war ja schon teuer genug und dann ist der aber in relativ kurzer Zeit, weil ich jeden Morgen meine Selleriestangen entsafte, den Staudensellerie. Und dann hat er irgendwann die Grätsche gemacht, habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann bin ich zu diesem Saftstand hingegangen und habe gesagt, also was haben Sie denn da? Und dann sagte er, ja, also Gastropack, das ist das Ding. Ist allerdings kein Slow Juicer und deswegen natürlich nicht so gesund. Es wird gehäckselt und durchgeseit. Aber da kannst du richtig Riesenmengen und ratzifatzi, zack, ist das durch und ganz schnell zu reinigen. Also das ist eine super Sache. Und dann habe ich natürlich so einen Riesenmixer nochmal für Smoothie und Co. Und da kann man aber natürlich auch Suppen oder sonst was drin pürieren. Und das war's more or less. Also ich habe natürlich keinen Thermomix, keine Küchenmaschine. Ich habe aber hier in Hamburg mit einem Thermomix, gekocht habe ich nicht, aber ich habe püriert. Und Gott sei Dank habe ich in letzter Sekunde noch oben den kleinen Plastikdeckel drauf gemacht, weil ansonsten hätte es in der Küche ausgesehen wie nach einem Kettensägenmassaker. Also das ist wirklich, da kannst du wirklich den ganzen Raum neu tapezieren, wenn da was schief geht.
Willst du nochmal mit dem kochen? Ich habe mir das auch mal zeigen lassen bei einer Freundin und habe nur gedacht, für 1.000 Euro oder
mehr
or less 1.000 Euro. Genau. Hast du da irgendwie von deinen Freundinnen auch so Lobeshymnen gehört zu dem Teil?
Ja, schon. Also insbesondere von denen, die Familie haben. Das ist schon sehr praktisch. Ich glaube, es gibt keine bessere Art, um Risotto tatsächlich zubereiten. Das kommt au pois raus. Aber für mich ist das nichts. Für mich ist das nicht Kochen. Also ich will am Herd stehen und da Röstaromen erzeugen und so weiter und so fort. Und man muss sagen, dieser Topf, der ist sehr klein. Also du kannst nur sehr kleine Mengen produzieren, was eigentlich auch wieder dagegen spricht, große Familien zu versorgen. Also da musst du immer alles doppelt und dreifach
machen. Ja, okay.
Aber die Profiköche arbeiten damit auch tatsächlich. Ja. Ich brauch's auch nicht. Also ich finde, es ist schön, auch Dinge mit der Hand zu machen und richtig live dabei zu sein und so weiter. Das einzige Thema ist halt dieses Gehäcksele, ne? Also von Nüssen oder wenn du Hummus machst oder was auch immer. Das ist eine gute Sache. Aber ein anderer Hype neben dem ganzen Thema Equipment sind ja die Zutaten selber. Und da wollte ich gerne mal mit dir diskutieren. Also ich bin ja immer wieder völlig fasziniert, was wir hier in Deutschland im Supermarkt kaufen können. An Varianz und Qualität und so weiter und so fort und aus allen Herren Ländern, also Globalisierung lässt grüßen. Und dann wird aber eben, und du hast es eben ja schon erwähnt, wird ja immer wieder gesagt, Leute, esst regional, um natürlich auch die Kohle in Deutschland zu lassen, Herrgott. Also das ist ja schon ein veritabler Grund und um unsere eigene Landwirtschaft zu unterstützen, aber weil es wohl auch gesünder ist tatsächlich, ne? Also das ist wohl, wird vertragen tatsächlich wohl besser die Lebensmittel, die aus der Region kommen, in der wir leben. Wie siehst du das?
Ich habe schon saisonaler gekocht in den letzten Jahren und geguckt, als ist Kürbiszeit, jetzt ist Rhabarberzeit, jetzt ist Spargelzeit. Letztes Jahr hatte ich ja auch mein Gemma-Abo und habe da meine Spargelrezepte reingestellt hier bei Lufthansa. Also ich gucke schon, dass ich das irgendwie sehr saisonal organisiere. Und ja, ich gehöre schon zu denen, die immer auf dem Markt kaufen, also Konsti-Markt hier in Frankfurt. Und ich schätze natürlich auch die Kleinmarkthalle, die hat auch alles. Genau wie der Edeka, super Riesenmarkt hier bei uns. Aber ich finde, für die Zutaten ist es schön, wenn du dann eben die Gewürze, die entsprechend kommst, die dich an dein Urlaubsland erinnern. Dann sind wir wieder zurück zum Genuss, dass man natürlich nicht nur die Kürbissuppe aus Deutschland essen möchte, sondern vielleicht auch mal was mit Miso und Wasabi und speziell irgendwie angemacht aus anderen Herren Ländern.
Ja, das stimmt natürlich. Aber überleg mal, was das für einen ökologischen Fußabtritt hat. Ne? Und ich meine, unsere Lufthansa Cargo lebt da natürlich auch ein Stück weit davon, ne, dass die all diese Sachen durch die Gegend transportiert und die Flugmango auf den Wochenmarkt bringt hier. Aber eigentlich ist das schon ein bisschen irre. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich esse es natürlich auch sehr gerne und ich nutze es auch sehr gerne und ich liebe das ja, diese Internationalität, die dadurch möglich ist. Ne? Also, und gerade natürlich das Thema Gewürze. Ich gehe es immer, wenn ich im Ausland unterwegs bin oder sonst wo, dann führt mich mein Weg immer zuerst in den Supermarkt tatsächlich. Das finde ich total spannend. Ich will das riechen und ich nehme alles in die Hand und ich nehme dann meistens auch ganz, ganz viel mit, was auch ein bisschen irre ist, weil man ja nicht jedes einzelne Gewürz ständig nutzt. Und auf der anderen Seite liebe ich es dann auch wieder total puristisch. Da mag ich die griechische Küche gerne. Also nur eine aufgeschnittene, wirklich richtig gute Tomate mit ein bisschen ganz tollem Olivenöl und ein bisschen Salz und Pfeffer. Herrlich. Also das ist auch was ganz Besonderes.
Hast du so ein Lieblingsrezept, was du hier irgendwie mindestens mal in den Raum werfen möchtest und vielleicht sogar unter den Podcast als Rezept stellen magst?
Du, auf jeden Fall. Das habe ich. Und jetzt muss ich doch, wir wollen ja das Thema Ernährung und Gesund und so weiter ein bisschen ausschließen, aber ich will es trotzdem kurz erwähnen, weil das halt für mich einfach wahnsinnig relevant ist. Also aufgrund meiner gesundheitlichen Kondition muss ich eben sehr auf Ernährung achten oder möchte ich sehr gerne auf Ernährung achten, weil es mir dann einfach so viel besser geht. Und ich verzichte ja auf Milchprodukte, auf Eier und auf Gluten. Und ich esse auch in der Tat sehr wenig Fleisch und Fisch und wenn dann nur Bio. Ich esse kein Schwein und ich esse keinen Zucker. Und dann werde ich immer ganz mitleidig angeschaut, so nach dem Motto, mein Gott, willst du dir nicht lieber das Leben nehmen? Weil das ist da, was bleibt denn da noch? Natürlich schwärme ich für tollen Käse und für Sahne und Butter und tolles Brot und Karspatzen und ich weiß nicht was alles und auch für ungesunde Sachen wie Currywurst. Aber letzten Endes mit ein bisschen Fantasie und Blick in die Welt daraus lassen sich ja Obst und Gemüse so fantastisch verarbeiten. Es schmeckt einfach großartig und es gibt so viele Rezepte. Und ich werde bei Jotam Ottolenghi beispielsweise immer fündig. Das ist ja ein Koch, der stammt, wenn ich das richtig verstanden habe, aus dem Libanon. Und der lebt und arbeitet mit seinem Mann in London. Und die haben da ein Restaurant. Der hat ja fantastische Kochbücher schon produziert und hat auch sehr schön immer den Bogen geschlagen über die israelische und die israelische und die palästinensische Küche und so weiter und so fort. Und was ich von ihm sehr gerne esse, und das stelle ich dann natürlich auch sehr gerne bereit, das sind seine Auberginen. Das sind so Auberginenscheiben im Ofen gebacken mit ein bisschen Kreuzkümmel und Paprika. Und dann gibt es dazu eine Tahin-Joghurtsoße. In meinem Fall ist das dann Kokosjoghurt, ein bisschen geröstete Pinienkerne, Granatapfelkerne und Basilikum. Und das ist eine wahnsinnige Geschmacksmischung. Und das ist jetzt auch nicht besonders, das ist nicht aufwendig und es ist nicht besonders extravagant, aber es ist wirklich fantastisch in seiner Komposition. Dann mach du mir jetzt mal den Mund wässrig.
Mein Lieblingsbuch ist zurzeit Meine bayerische Küche von Alfons Schubeck, also komplett die andere Richtung, so ein bisschen mehr Heimat, weil ich früher eigentlich nie von meiner Mutti so deutsch bekocht wurde. Wir haben auch immer so eine gute Mischung gehabt und ich wollte mal so diese ganz urtümlichen Rezepte ausprobieren. Und der hat tolle Sachen da drin. Und es ist auch einfach nach.
Oh ja, oh ja.
Ja. Aber das Rezept, was ich teile später mit unseren Zuhörern, ist von Heidi Jung, die wiederum auf dem Offenbacher Wochenmarkt mit einem Stand ist und im Sommer die, Entschuldigung, geilsten Tomaten aller Zeiten anbietet. 10 verschiedene Sorten in verschiedenen Geschmacksrichtungen, grüne, gelbe, orangene, rote. Und sie hat so eine Tomatenlasagne entworfen, wo man wirklich diese frischen, verschiedenen Sorten von Tomaten nutzt. Ja. Dann auch Auberginen, Basilikumblätter, Büffelmozzarella, frisch geriebener Pecorino und dann natürlich Olivenöl, Salz und Pfeffer. Und das Ganze geht dann schön in den Backofen. Mhm. Und diese Aromen von diesen verschiedenen Tomaten, das ist der Hammer im Sommer. Also mega, mega. Das werde ich dazu hängen, das ist wirklich klasse. Mhm. Und alternativ liebe ich totale japanische Küche. Mm. Da war ich netterweise vor ein paar Jahren auch mal bei einem Kochkurs.
Mega.
Und
mega.
Das fand ich auch fantastisch. So diese Perfektion von einem runden, abgerundeten Geschmack und diesen unterschiedlichen Sojasoßen, Einlege, Brühen und fantastischen Details. Und die Liebe zu dieser Optik, das fand ich auch wirklich sensationell.
Ja, das ist auch wirklich was ganz, 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 ganz Besonderes. Und da, das mache ich ganz häufig, habe ich gestern erst gemacht und angeboten. Das ist dieser wunderbare Spinat auf japanischem Style. Also nimmst du einfach am liebsten natürlich richtigen frischen Spinat und kochst den ein. Und dann gibt es eine Soße, da kommen rein 1 Esslöffel Miso-Paste, 2 Esslöffel Sojasauce, die gibt's übrigens ja auch glutenfrei und auch salzreduziert inzwischen, das ist ganz gut. Und noch 2 Esslöffel Tahin, also Sesam, wie sagt man, Sesampaste, ja. Und ein bisschen Süße, ich mache immer ein bisschen Ahornsirup rein. Und das vermengt man dann mit dem Salat, streut noch ein bisschen Sesamkörner rüber. Hammer. Das ist immer wieder, und das ist so easy und das schmeckt so fantastisch. Und dann machst du ein kleines Stück Fisch dazu oder einfach so, oder, also toll, toll, toll. Richtig gut. Und bei den Tomaten musste ich eben noch dran denken, weil das mache ich auch immer so gerne. So eine richtig ehrliche Tomatensuppe ist ja auch vegan und da braucht es nicht viel zu. Also nur Knoblauch, Zwiebeln schön anrösten, dass ein paar Röstaromen entstehen. Und dann, ja, wenn man hat, mit einer Gemüsebrühe ablöschen. Und dann eben, ich mache immer ein bisschen pürierte Tomate rein und ein bisschen Dosentomate. Und, das habe ich von Tim Melzer, parallel im Ofen gute Portionen Cherrytomaten, einfach Hälfteln auf dem Backblech mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Süße vermischen. Und die dann im Ofen so rösten und die dann dazu kippen und das Ganze pürieren. Mega. Das gibt dem Ganzen nochmal so einen guten Umami-Geschmack, also so eine Tiefe, ne? Das ist richtig, richtig gut.
Ja, Umami ist ja sozusagen dieser Perfektionsgeschmack, der alles in sich trägt, von sauer zu süß, zu salzig, zu bitter und der so wirklich ausgewogen von allem dazu hat und dessen Ziel es eigentlich für jeden Koch ist. Ne?
Ja, und der auch tatsächlich leider Gottes ja immer noch sehr gerne durch Glutamat erzeugt wird, ne? Also durch diesen Geschmacksverstärker. Und es gibt tatsächlich auch ganz, ganz viele Köche, die das ganz bewusst einsetzen. Da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Also man kann das ja auf ganz viele andere Arten auch noch erzeugen. Also Pilze zum Beispiel haben ganz viel Umami, insbesondere Shiitake und andere Gemüsen. Und dann geht das auch ganz gut. Also ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von Kochshows jeder Art und von allen Podcasts, die mit Kulinarik zu tun haben. Da kann ich mich überhaupt nicht satt hören. Ich finde das Metier ja auch so spannend. Also ich koche wahnsinnig gerne und natürlich auch am liebsten für meine Freunde, wobei ich auch für mich selber die tollsten Gerichte koche. Also
super.
Das kenne ich gar nicht.
Super.
Und dann denkt man ja immer, ja Mensch, aber wenn du was so wahnsinnig gerne machst, wenn dich das so erfüllt, warum machst du das nicht beruflich? Ne? Aber das Kochen beruflich ist ja Horror. Also das ist ja wirklich so unfassbar anstrengend. Das ist ja körperlich wahnsinnig anstrengend. Deswegen machen das ja auch so viele Männer. Das ist psychisch wahnsinnig anstrengend. Also inzwischen wandelt sich das, glaube ich, ein bisschen. Die jüngeren Chefs, die haben nicht mehr diese unfassbare Hierarchie in der Küche und auch nicht mehr so diese Schreierei und dieses Ausrasten und diese Cholerik. Aber ich glaube, es ist immer noch wahnsinnig hart. Und die Arbeitszeiten sind natürlich auch total unmenschlich. Ich bin ja vom Sternzeichen Krebs. Ich könnte es absolut nicht vertragen, wenn mein Essen kritisiert werden würde. Ja. Nee, ja, muss man ja auch ehrlich zu sich selber sein, ja.
Oh nee, nein.
Das fände ich echt. Ich lausche immer gerne den großen Köchen, auch so ihren Lebensgeschichten, was die so zu erzählen haben. Hast du irgendeinen Koch, der dir besonders zusagt oder wo du sagst, das ist so ein Style, den mag ich?
Ja, Style ist übertrieben. Also wenn du mich fragst, welche Küche würde ich jetzt zuallererst auswählen, neben der japanischen esse ich wirklich sehr gerne französisch. Mhm. Und auch da ist es so ein bisschen die Liebe zum Detail, diese ganzen Käsesorten und auch die Varianz, die die Franzosen auf den Tisch bringen und für die auch ein Tag ohne ein gutes Essen irgendwie kein Tag ist, ne?
Ja.
Das finde ich so als Lebensmotto irgendwie auch ganz, ganz annehmbar und ich bin echt super neugierig. Das heißt, ich würde, egal wo ich hinreise, wirklich alles ausprobieren. Ich habe auch schon die Heuschrecken und oh, Maden ja. In Asien probiert auf dem echt? Markt, weil ich wollte es einfach mal probieren. Und es okay. Schmeckte wie so kleine, so knusper, ja, so Flips irgendwie. Nicht viel anders, ja, so wie die das auch im Fernsehen beschreiben. Aber es war am Ende jetzt nicht so spannend, so dass ich es auch nicht wieder gemacht habe. Mhm. Aber zurück zu den Starchefs. Ich hatte mal die einmalige Gelegenheit, Paul Bocuse zu treffen.
Oh, krass.
Für ein Interview. Und dann durften wir bei ihm in die Küche. Und also ich erinnere mich noch, wie er gesagt hat, auf die Frage, wer kocht, wenn sie nicht da sind? Ja, dieselben, die kochen, wenn ich da bin. Ich mache nur das Rezept und ich bin hier der Meister vor dem Herrn.
Ja.
Und
das war ja auch ein Soßenkoch. Das war ja ein Soßenkoch. Der war ja eigentlich gar kein rundum großer Koch. Ja,
aber er kann es schon gut.
Hat sich gut inszeniert.
Ja, und diese Küche war wahnsinnig gut organisiert, wunderschön gestaltet. Und wir waren mitten in dem Kochvorgang und alles ging sehr zivil zu. Also nicht diese Schreierei, die einem manch einer dann erklären möchte, dass es immer so sein muss. Nein, das war eine ganz normale, in Anführungsstrichen, Miteinander dort in der Küche, trotzdem es die Hierarchie gibt. Und man hat da wirklich auch Menschen am Herd gesehen, die diese Leidenschaft mit ihm teilen. Ne?
Oh,
und
ja.
Er war schon Patriarch in seinem Laden, das hat man schon gesehen, aber cooler Typ. So, und am Ende war der ja nun so ein bisschen auch diese Koryphäe. Und das ist mir auch immer noch in Erinnerung geblieben. Und heute gucke ich wirklich diese Kitchen Impossible-Sendung hier mit Leidenschaft. Weil da ist einfach der Fun-Faktor so in diesem,
total.
Wie kriege ich das am besten hin? Und ich erinnere mich noch, wie Tim Melzer es nicht geschafft hat, die Erbsensuppe, von der er glaubte, er wäre der Herr der Erbsensuppen, in einer kleinen Kombüse in einem U-Boot zu kochen. Das war eine der geilsten Folgen. Da habe ich mich so totgelacht. Ja, so.
Mega.
Aber jetzt zu dir, Uta. Wie sieht's bei dir aus?
Das bringt mich auch dazu, das ist eigentlich witzig, weil ich sag mal, mit den eingeschränkten Möglichkeiten, die hassen das ja auch bei Kitchen Impossible, diese Sterneküche, wenn sie bei irgendeiner Privatperson in der Küche kochen müssen und eben nicht das ganze Equipment zur Verfügung haben. Und in so einer Kombüse im U-Boot ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, ne? Und das bringt mich drauf, ich durfte ja während meiner Zeit bei Lufthansa im Produktmanagement, hatte ich auch mit dem Starchef-Programm zu tun. Wir hatten ja damals dieses Programm, wo wir tatsächlich mit Sterneköchen kooperiert haben und die haben für uns dann die First- und Business-Class-Menüs entwickelt. Und da bin ich schon auf den ein oder anderen Koch dann getroffen. Man hat dann das Restaurant kennengelernt und hat dann mit dem Koch eben besprochen, wie das alles ablaufen könnte und so weiter. Und da war ich unter anderem auch bei Juan Amador, der hatte noch sein Restaurant in Lernen. Und der macht ja auch so molekular. Und da dachte ich noch, also meins ist es nicht. Ganz ehrlich, also da hätte ich lieber ein Wiener Schnitzel gegessen. Ich finde das ganz, ganz toll, dass sich Menschen da so wahnsinnig viel mit Aromen auseinandersetzen und da so viel experimentieren. Ich bin da nicht der allerbeste Kunde für, aber es war auf jeden Fall unfassbar interessant. Dann waren wir bei Robert Trettl im Icarus im Hangar 7, das war auch total toll. Auf jeden Fall aber, die sind ja dann immer erstmal ganz enthusiastisch und klar, so nach dem, und wir machen jetzt aus Flugzeugessen das Ding und so weiter. Und das, ne, so nach dem Motto, Flugzeugessen ist ja immer so furchtbar. Naja, und dann wurden die natürlich von den wunderbaren LSG-Kollegen erstmal eingewiesen und dann wurde erstmal gesagt, was alles nicht geht.
Ne?
Und ich rede jetzt noch nicht mal von Budgetvorgaben. Das ist ja auch immer bei unseren Umschlagszahlen, also gerade in der Economy sowieso, aber auch in einer Business Class, wenn du das dann mit den Passagierzahlen immer multiplizierst, wenn ein LSG-Kollege eine Tomate durchschneidet, kostet das Geld. Ne?
Ja, klar.
Und wenn er ein paar Millionen Tomaten durchschneidet, kostet das halt entsprechend. Und das ist natürlich für so einen Sternekoch, der da immer nur so 3,5 Gäste in seinem Restaurant hat, ist das natürlich unvorstellbar. Wobei man ja auch sagen muss, das hat übrigens der Juan Amador selber in dem Podcast mit Tim Melzer neulich erst gesagt, die Sterneküche verdient ja zero Geld. Können die gar nicht. Die haben so einen hohen Wareneinsatz tatsächlich. Das ist für die, machen die nur so ein bisschen nebenher. Also Geld verdienen tun die mit was anderem. Naja, also es kam das Thema Budget. Dann natürlich sehr, sehr viele Zutatenrestriktionen. Ne, weil, weiß ich nicht, Menschen dagegen allergisch sein können oder es darf nicht sein, was keimen kann, also keine Sprossen oder sowas, natürlich kein roher Fisch oder so, es muss alles aufwärmbar sein. Dann hast du natürlich sehr begrenzten Stauraum an Bord. Ne? Also du kannst jetzt auch nicht irgendwas entwickeln, was riesige Teller oder sonstiges beansprucht. Du hast bestimmte Temperaturgegebenheiten. Bestimmte Dinge schmecken ja an Bord ganz anders. Das wissen wir ja nun auch aufgrund des Drucks, des Kabinendrucks und der Trockenheit der Luft und der Temperatur und so weiter und so fort. Ne? Also es gibt so viele Limitierungen technischer Art und aufgrund des Equipments und der Zubereitungsmöglichkeiten an Bord. Und dann wird es natürlich schon eng und enger. Aber die haben die Herausforderung geliebt und es war immer eine tolle Zusammenarbeit. Und alle haben natürlich gelernt, ne? Die LSG-Kollegen haben gelernt und diese Chefs haben gelernt. Und das war schon immer ganz, ganz toll, muss ich sagen. Das war echt eine tolle Erfahrung. Und ja, und das hat auch aber auch immer wieder vor Augen geführt, was die LSG für eine tolle Arbeit leistet, ne? Um das alles irgendwie an Bord zu kriegen und damit das gut schmeckt und wie viel Erfahrung da auch drin ist und so weiter und so fort, immer wieder. Total beeindruckend. Aber jetzt mal weg von den großen Chefs. Was hat dich denn kulinarisch in deiner Kindheit geprägt? Also da passiert ja auch sehr viel, ne, was wir dann so mitnehmen und vielleicht was uns dann auch besonders schmeckt oder an früher erinnert oder. Wie war das bei dir? Und was für eine Küche bist du groß geworden sozusagen?
Also meine Mutter hat eigentlich nie so richtig gerne gekocht. Sie hat es gemacht und es hat geschmeckt, aber es war nicht ihrs. Mhm. Sie hatte Spaß an anderen Dingen. Mhm. So. Und mein Vater hat unheimlich immer gerne gegessen. Das heißt, wenn dann irgendwie Festivitäten anlagen, dann hat er immer gerne eingeladen und wir sind irgendwo ins Restaurant gegangen. Und also da waren wir ganz oft irgendwie in wirklich tollen Landgasthöfen, die es heute auch Gott sei Dank wieder gibt und wirklich fantastische Fischgerichte, die direkt aus dem Hamburger Hafen dann am nächsten Tag bei mir auf dem Teller lagen. Also das fand ich immer sehr klasse und das haben wir dann zelebriert zu Weihnachten, zu Ostern, zum Geburtstag. Das erinnere ich am allerliebsten in meiner Kindheit. Wie ist es bei dir?
Ja Gott, also ich bin ja im Ausland groß geworden und als Kind hat man es ja nicht so mit Exotik, ne? Also ich habe mich eigentlich am liebsten von Reis mit Ketchup ernährt. Und ich kann mich erinnern, naja, als wir nach Kairo kamen, wo ja eigentlich eine super tolle Küche ist natürlich, habe ich mich weiterhin nur von Reis und Ketchup ernährt. Und das fanden meine Eltern natürlich maximal doof. Und die waren schon immer sehr offen für exotisches Essen und dafür alles wenigstens mal auszuprobieren. Und wir hatten ja damals auch den Luxus eines Koches, der wirklich fantastische Sachen gekocht hat. Der war vorher bei Franzosen und die haben ihm also beigebracht, Soufflés zu kochen und die tollsten Sachen und Palatschinken. Fand ich als Kind alles super mies. Also ich wollte Pommes haben, Ketchup, Hamburger, sowas Tolles und ja, also sowas Undankbares, also meine Güte. Naja, aber nichtsdestotrotz habe ich mir schon beibehalten, offen zu sein für alles Mögliche. Und ja, meine Mutter, die hat auch nicht besonders gerne gekocht, ehrlich gesagt, aber sie kam aus der Nummer nicht raus, weil man natürlich in dieser Diplomatenwelt ständig irgendwelche Menschen bewirten muss. Und also wir hatten wirklich jeden zweiten, dritten Tag hatten wir Gäste da sitzen. Naja, und dann hatte sie auch viel natürlich aus Thailand mitgebracht. Als die damals in den 60er Jahren nach Thailand gegangen sind, da sind die tatsächlich in ein Haus eingezogen, was in dem Sinne gar keine Küche hatte, sondern nur eine offene Feuerstelle, wo die Köchin dann, und die war richtig schlecht, das muss man sich vorstellen. Also ich krieg das jetzt aus meinem Vater aber auch nicht mehr so ganz raus, die thailändische Küche in den 60er Jahren vielleicht noch nicht so elaboriert war wie heute, weil wir sind ja größte Fans heutzutage von dieser wunderbaren, vielfältigen thailändischen Küche. Naja, jedenfalls hat die irgendwie nur Tintenfisch drauf gehabt und das war alles ganz furchtbar. Und also nannte sich Köchin, naja gut, keine Ahnung, vielleicht war die auch gar keine Köchin, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, seit der Zeit in Thailand wurde dann bei uns zu Hause immer Khao Phat gekocht. Khao ist ja Reis, wahrscheinlich spreche ich das falsch aus. Wahrscheinlich, wenn ich Khao sage, heißt das Ratte oder so. Khao. Khao Phat. Und das war so, da kam so alles Mögliche rein und das war immer das Rest der Essen. Und im Zweifel wurde dann irgendwie noch tatsächlich Ketchup dran gemacht und hinterher noch ein Spiegelei drauf gebraten. Und dann hat das wunderbar geschmeckt. Nee, und ich musste tatsächlich auch, weil meine Mutter ja auch keinen Bock hatte zu kochen, als ich Abitur hatte, wurde ich dann an den Herd gestellt. Ich musste dann kochen. Und ich habe das ja gerne gemacht. Und damals, das war in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, wenn du dich erinnerst, Dörte, da gab es ja noch nicht so viele Kochbücher, geschweige denn natürlich Internet. Und da gab es aber vom Bertelsmann Verlag eine Buchreihe, Kochbuchreihe, die nannte sich Menü, Band 1 bis 10.
Ach, du ahnst es nicht.
Und da war noch so ein bisschen 50er, 60er, 70er Jahre Küche drin, also so mit Konserven, Gemüse und Obst, weißt du, was da verarbeitet wurde und irgendwie so Dr. Oetker Soßen, aber auch alles Mögliche. Und da habe ich mich dann so fröhlich durchgekocht, bis mein Vater dann echt gestreikt hat. Ich glaube, an dem Tag habe ich Hechtklößchen zubereitet, finnischer Art. Und da hat er gesagt, nee, also jetzt reicht's ihm. Er möchte jetzt wieder mal eine ordentliche Rinderroulade haben und soll mal aufhören, so einen Mist zu kochen. Naja, und dann musste ich zu den Familienrezepten zurückkehren. Aber ich habe zumindest da kochen gelernt, also so wie es halt damals möglich war. Ne? Also mit weniger Equipment und sehr basic, aber fand ich so ganz gut.
Ich habe gerade viele von diesen ganz alten Kochbüchern tatsächlich entsorgt, weil wir aufgeräumt haben jetzt in der Krisenzeit. Und dann habe ich mir das mal so angeguckt, was es früher so alles gab, diese Mettigel.
Hammer, oder?
Wer weiß was da alles aufgefahren wurde für die Partys. Also ich muss schon ehrlich sagen, das macht mich heute gar nicht mehr an. Da merke ich auch an mir, wie der Trend sich verändert. Und dass ich auch diese Fotos einfach nicht mehr schön fand in der Farbe und im Ganzen.
Nee, also, ganz schlimm. Super unattraktiv. Wahnsinn.
Und dann habe ich das alles erstmal in die nächste Recycling-Tonne geworfen und habe ich mir jetzt tatsächlich auch wieder neue Bücher gekauft. Jetzt ist auch Platz da. Das war alles bei meiner Mama noch im Regal. Und ich stimme dir voll zu. Also die 60er, 70er, 80er Jahre, das war schon nochmal komplett anderes Kochen, auch mit den ganzen Fertig-Gewürzbeuteln, die da aufkamen.
Ja. Und Chemie lässt grüßen.
Mein Gott, hey. Und ich sag dir, ich habe erst angefangen, mich richtig mit Essen auseinanderzusetzen, als ich beim Sport tatsächlich mich so ernähren musste, um mehr Leistung zu bringen. Mhm. Da war klar, also jetzt muss man speziell essen zum Training. Und das Zweite, ich habe Chemie-Leistungskurs belegt. Ich kannte mich da wirklich gut aus und habe gesehen, was in dem ganzen Essen und Trinken drin sein kann. Und seitdem achte ich auch wirklich extrem auf, wo kommen die Sachen her, in welchen Böden sind die drin und. Weil
total,
ist wichtiger, super wichtig, als genau zu wissen, wo es herkommt.
Super wichtig. Und man muss sagen, also ich gucke ja oft auch bei den veganen Sachen und auch in den Bio-Supermärkten, also nur weil Bio draufsteht oder weil vegan draufsteht, ist das noch lange nicht gesund. Wenn du da mal auf die Ingredients drauf schaust, was da für Mist drin ist, an Stabilisatoren und Emulgatoren und ich weiß nicht was alles, total schrecklich. Und Palmöl und Schnick und Schnack. Also Finger weg. Da muss man echt drauf achten. Ne? Ja. Also und am allerbesten ist es nun mal, wenn du die Dinge tatsächlich alle Zutaten frisch kaufst und zubereitest. Und das ist natürlich maximal aufwendig, aber für den Körper leider das Allerbeste. Ja, da hat sich einiges getan, Gott sei Dank. Du, aber ich fühle mich erinnert. Ich war vor ein paar Wochen, war ich bei meinen Eltern. Und dann hatte irgendjemand da im Freundeskreis Geburtstag und habe ich gedacht, ich back mal schnell einen Kuchen. Ich bin überhaupt keine Bäckerin, ja. Also das ist ja oft so, kennst du das? Wenn man ein guter Koch ist, ist man nicht so ein guter Bäcker und
umgekehrt.
Weil der Bäcker muss ja wirklich auf das letzte Mühe hin nach Rezept backen. Und der Koch kann ja freestylen und ich bin ein totaler Freestyler. Ich habe auch meistens keine Rezepte. Wenn mich jemand fragt, kannst du mir mal das Rezept geben? Davon habe ich gesagt, habe ich nicht. Habe ich irgendwie zusammengeschmissen.
Ja.
Ich bin nicht so gut da drin, mich so sklavisch an ein Rezept zu halten. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, machst es einfach, machst du einen klassischen Marmorkuchen. Gut, gesagt, getan. Dann habe ich gedacht, naja, guckst du jetzt mal ausnahmsweise nicht ins Netz, sondern guckst du halt mal in das gute alte Dr. Oetker Backbuch, was meine Mutter da seit 100 Jahren stehen hat. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, sag mal, hast du, warte mal, was kam da rein? Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube 300 Gramm Butter. Und dann hat er gesagt, das kann doch gar nicht sein, 300 Gramm. Das ist doch total unmöglich. Und dann habe ich gesagt, naja, steht hier aber und 4 Eier und ich weiß nicht was alles. Und dann hat er gesagt, boah, das ist ja total irre. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann aber trotzdem more or less so gemacht. Ich habe ein bisschen den Zucker reduziert. Ich habe ihn nicht probiert, weil das ja nicht auf meinem Speiseplan steht, aber ich glaube, es war sehr gehaltvoll.
Absolut.
Wie in den guten alten Zeiten.
Ja, ja, ich kann es mir so vorstellen. Aber Fett bringt den Geschmack. Und ich sage leider, weil es ist oft so, ja, neben den tollen Gewürzen und wirklich perfekten Kräutern und so, ne? Aber Fett ist ein wirklich Geschmacksträger.
Ich bin ja ein großer Fettliebhaber.
Frage, die mir seit der ersten Minute ein bisschen durch den Kopf ging und mit der ich dich challengen möchte, ist, wenn du auf so eine einsame Insel verschickt würdest und du könntest drei Dinge mitnehmen, und zwar zum Essen, nicht zum Trinken. Yeah. Okay. Was wären diese drei Dinge, die du da mitnehmen würdest, auf die du auf keinen Fall verzichten möchtest?
Boah, alter Schwede, nur drei? Die neue Einfachheit? Boah, das ist schwer. Das ist richtig, richtig schwer. Ach, ich bin doch so verfressen.
Fische kriegst du vor Ort vom Meer.
Ah, okay, das ist nicht schlecht. Okay, also ich, wenn ich jetzt mal überlege, wovon ich mich sehr, sehr viel ernähre, weil es mir auch einfach sehr gut schmeckt und es muss ja jetzt auch ein bisschen, man muss ja aus all dem zusammen was erzeugen können, dann würde ich mich entscheiden für eine große Menge Wildkräutersalat, richtig, richtig gute festkochende Kartoffeln und ein richtig, richtig gutes Olivenöl.
Das ist natürlich schlau, weil du schon die Komposition im Kopf hast.
Ja, klar. Und bei dir?
Bei mir ist es anders. Ich gehe einfach nur nach dem puren Geschmack der Einzelteile. Und ich kann auf keinen Fall verzichten auf richtig super gute Schokolade. So dunkle, mit wirklich perfekter Herkunft. Und das Zweite, auf das ich nicht verzichten möchte, sind wirklich die Tomaten. Also habe ich das vorhin auch von der Heidi Jung da erzählt.
Ja, Tomaten sind geil.
Die kannst du rauf und runter schneiden, wie du schon gesagt hattest, im Backofen und sonst irgendwie. Und last but not least, Käse.
Verstehe ich.
Und dann, alles andere wird sich dann geben. Ich kann erstmal durchhalten. Ich habe Fett, ich habe was Gesundes und ich habe noch was für die gute Laune, weil die Schokolade den Kopf hypt. Ja. Das wäre jetzt so meine Auswahl.
Interessant. Naja, gut. Also und ich sag mal, Käse und Tomate kann man ja auch noch ganz gut miteinander kombinieren. Genau. Das ist nicht schlecht. Und die Schokolade als Nachtisch kommst du auch gut mit über die Runden, würde ich sagen.
Wie gesagt. Und dann wären wir noch Fisch.
Harte Frage.
Aber deshalb sind wir ja da.
Das stimmt. Naja gut, so und dann zum Abschluss müssen wir natürlich noch unserer Rubrik gerecht werden. Jetzt hat genug R mit unseren drei Fragen an. Hast du dir denn überlegt, wem du gerne drei Fragen stellen möchtest, jetzt in der Kulinarik-Welt möglicherweise?
Ja, also ich würde tatsächlich, wir haben jetzt schon mehrmals über Tim Mälzer gesprochen, ich würde Tim Mälzer gerne fragen, welche Session hat dir am meisten Spaß gemacht von dem Kitchen Impossible? Dann welchen Koch oder Köchin er speziell bewundert und auch wirklich sagt, das ist jetzt für mich der Top of the Pops. Und das Letzte, wie viel Entertainment gehört zum Kochen dazu und wie viel ist wirklich Lernen und auch wirklich unermüdlich dranbleiben?
Ja, wahrscheinlich beides. Also so wie ich die immer verstehe in ihrem Podcast und so weiter, ist ja tatsächlich zumindest auch im Sternebereich, du kriegst ja nur einen Stern, wenn du permanent über Jahre dieselbe Qualität lieferst, ne? Und das ist ja wahnwitzig schwierig tatsächlich. Und da musst du unglaubliche Handwerkkunst beherrschen. Ich glaube schon, dass das wahnsinnig wichtig ist. Und wenn es natürlich ins Fernsehen geht, dann ist sicherlich Entertainment wichtig. Aber die müssen schon ihre Sache von der Pike auf gelernt haben. Und müssen auch, glaube ich, richtig gute Handwerker sein.
Naja, und viele geben auch den Stern jetzt wieder ab, weil sie sagen, ich will diesen Stress dieser Sterne-Hascherei und Perfektionierung nicht mehr machen. Ich will wieder richtig kochen und ich will wieder für meine Gäste da sein. Finde ich auch einen interessanten Trend übrigens.
Total. Und das, finde ich, gehört auch gut zusammen, ne? Also Kochen und Essen muss auch so eine gewisse Leichtigkeit beibehalten.
Und wie schaut es bei dir aus? Wen würdest du jetzt da gerne befragen?
Ja, also ich muss mal vorausschicken, neben diesem ganzen Thema Kochen und Essen, ne, finde ich ja das ganze Thema Gastgeberschaft unheimlich spannend. Und das ist mir auch wahnsinnig wichtig. Also ich möchte auch nicht nur, dass es meinen Gästen schmeckt, sondern ich möchte auch tatsächlich, dass sich meine Gäste wahnsinnig wohlfühlen, ne, und dass so das schön gedeckt ist und dass einfach so für alles gesorgt ist. Und das ist mir natürlich von meinen Eltern sehr, sehr, sehr eingeimpft worden. Ich konnte ja tatsächlich schon mit 7, konnte ich ja schon Longdrinks mixen und.
Oh!
Naja, klar. Also wir Kinder mussten dann immer die Bar machen oder mussten sowieso natürlich sehr viel helfen. Und ich habe ja auch mitgekriegt, meine Mutter, die hat ja immer wie im Buckingham Palace eingedeckt. Also was da ein Spektakel an Geschirr und Gläsern und so weiter immer auf dem Tisch stand. Also bis hin zu jeder Gast. Früher wurde ja noch Indoor geraucht. Jeder Gast hatte an seinem Platz einen kleinen silbernen Aschenbecher stehen, ja, also ach, so, ja, ja, so war das. Und ich weiß noch, wie ich dann geflucht habe, als wir dann nach Spanien gezogen sind. Da war da kein Personal mehr da und dann durften wir Kinder das dann alles machen, ne? Tisch decken und beim Tisch servieren. Meine Eltern saßen da mit 20 Leuten, ey, und kriegt das dann mal alles heiß auf den Tisch, ne? Und dann immer von der richtigen Seite und dann wieder abdecken und dann dieses ganze Spektakel spülen und abtrocknen. Naja, aber nichtsdestotrotz habe ich da eine große Vorliebe für entwickelt und ich liebe auch Filme, wo das ja zur Geltung kommt. Also vielleicht kennst du zum Beispiel den Film mit Anthony Hopkins, Was vom Tage übrig blieb, wo der so einen Butler spielt in so einem britischen Adelshaus, wo mit Zollstock vermessen wird, wo die Gläser stehen und wo das der Teller steht und Gabelmesser und so weiter. Total toll und dieser Blumenschmuck und so weiter, ganz traumhaft. Und jetzt schaue ich gerade auf Netflix The Crown natürlich. Ich bin gerade erst eingestiegen und da ist das ja auch, ne? Also da ist
absolut
ja der Filmausstatter, der große Dude, der da diese ganzen Details hinbastelt und das ist so fantastisch, dieser Aufwand. Also so, und deswegen, to make a long story short, habe ich mir überlegt, ich würde sehr gerne auch den Chefkoch des britischen Königshauses befragen.
Nein, das ist ja auch eine sehr coole Auswahl. Jetzt bin ich gespannt.
Also ich möchte natürlich gerne wissen, ob irgendein Mitglied des Königshauses Veganer ist oder ob es sonst irgendwelche abgefahrenen Vorlieben gibt. Also ich stelle mir das schon schwierig vor in der heutigen Zeit, auch bei so einem Staatsbankett, ehrlich gesagt. Das muss ja eigentlich alles vorher abfragen.
Ja, das machen die. Das Protokoll ist perfekt, Uta, glaub mir.
Ja, ja, aber ich sag mal, das war, glaube ich, vor 50 Jahren noch anders. Könnte ich mir vorstellen. Also da haben die halt irgendwie Hummer und dieses und jenes und da hat keiner gefragt, ob einer eine Eiweißallergie hat. Naja, dann, das Gerücht gibt es ja und ich glaube, das passiert auch tatsächlich, aber deswegen muss man ihn fragen, ob er schon mal irgendwann mal in die Suppe gespuckt hat. Oder was anderes Naughty Boy-mäßiges gemacht hat.
Er wird ein britisch distinguierter Mann sein. Und ich schwöre dir, der hat nirgendwo reingespuckt.
Nee, also der Küchenchef vielleicht nicht, aber der kleine Küchenjunge, der hat es bestimmt gemacht. Und dann fände ich auch noch interessant, ob es möglicherweise Anweisungen gibt, gerade wenn es so ein großes Staatsbankett ist und irgendwie furchtbar wichtige Leute darum rumsitzen, ob dann nichts auf den Tisch kommen darf, was so unangenehm in den Zähnen hängen bleibt. Weil ich sage, es ist ja doof, wenn die Queen dann plötzlich so Spinat zwischen den Zähnen hat, ne? Und dann sitzt ihr irgendwie Obama gegenüber oder keine Ahnung, irgendein anderer König oder so. Finde ich unfassbar unangenehm. Also könnte ja sein. Oder Mohn ist ja auch so.
Sesam.
Eine Sache, ne? Sesam, ganz schlimm. Mann, aber wie traurig eigentlich, ne? Da fällt dann doch wieder einiges weg. Ich glaube, ich hätte noch viel mehr als nur 3 Fragen, aber das wären jetzt so mal meine wichtigsten.
Da bin ich ja total profan mit meiner Tim Mälzer-Frage. Aber deine Wahl ist natürlich eine sehr interessante Wahl. Da wäre ich auch gerne dabei, wenn der Typ antwortet. Also, genau. Und vielleicht ist es auch eine Frau. Es kann ja sein, dass es eine super sensationelle britische Köchin ist, die nur noch nicht geoutet wurde, sozusagen.
Wer weiß, wer weiß.
Wer ich weiß.
Fände es natürlich total cool.
Ja.
Das wäre richtig schön.
Absolut.
Ja, liebe Dörte. So, zack, jetzt ist schon wieder eine Stunde fast rum.
Ja.
Na, das war aber richtig schön, das hat richtig gut getan.
Ja, mir auch.
Über eines meiner Lieblingsthemen zu sprechen. Wie wunderbar.
Wir haben geschwelgt.
Ja, wir haben echt geschwelgt und ich hoffe natürlich, dass den Batessis das auch Spaß gemacht hat, dass sie ein bisschen inspiriert werden konnten. Und wir haben ja versprochen, wir stellen noch unsere Lieblingsrezepte dann mit online.
Ne? Genau. Und sehr gut. Also ich fand's klasse und ich ende noch mit einem guten Tipp, den eine gute Freundin von mir jetzt seit Corona-Beginn tatsächlich macht. Die haben einmal in der Woche einen Tag, an dem sie die eine Küche eines Landes kochen und sie ziehen ein Los sozusagen und dann sind da eben 52 Länder drin und da ist alles dabei von Madagaskar über Honduras bis hin zu Libanon. Genau. Und dann kochen die immer vor Haupt- und Nachspeise aus diesem Land und suchen sich dann Rezept. Und wenn es geht, dann suchen sie auch noch einen Film dazu, der irgendwie mit dem Land zu tun hat oder aus dem Land kommt oder wie auch immer. Und sie sagt, das ist das Beste in dieser ganzen Woche.
Mega Idee.
Und das wollte ich noch mal teilen, weil vielleicht hat der ein oder andere auch Zeit für sowas.
Richtig gute Idee. Ja, ganz, ganz toll. Vielen Dank.
Ja.
Sehr schön, Dörte. Ja, Mensch, was hast du jetzt noch auf dem Zettel?
Ja, heute ist noch eine Runde Joggen angesagt. Der Main wartet auf mich. Ja. Ich bin auch verabredet. Und bei dir?
Ja, das könnte mir auch ganz gut zu Gesicht stehen, nochmal eine Runde Joggen. Ich habe zwar heute schon Yoga gemacht, aber ich war noch ein bisschen zu wenig draußen, ehrlich gesagt. Ich muss aber hier auch noch ein bisschen was im Haus erledigen. Die Fensterbänke freiräumen. Morgen früh um 8 kommt der Fensterputzer. Ja. Und dann habe ich noch ein paar Telefonate. Nee, aber alles gut. Das nächste Mal haben wir ja schon wieder einen Gast am Start. Da freue ich mich drauf. Und dann würde ich sagen, belassen wir es mal für heute. Vielen Dank, liebe Dörte. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns bald. Macht's ganz gut. Und ihr da draußen.
So machen wir das.
Bleibt gesund, liebe
Leute. Macht's gut, liebe Uta.
Ciao.